Okay, Prost. Sie hören den Biertaucher-Podcast, ca. 186. Es ist heute der 29.12.2014. Ich befinde mich beim Garib in der Zypresse, Westbahnstraße 35a. Und das Ganze findet statt mit freundlicher Unternehmung von Wukonic.com, der Superfirma von Jörg. Ja, und ich habe heute einen ganz speziellen Gast, nämlich...
Karim.
Karim, du bist hier als Vertreter der Wiener Jugend, weil du der einzige Jugendliche in diesem Lokal bist hier.
Genau.
Was bewegt Jugendliche, sagen wir so, machen wir einen Jahresrückblick, was bewegt die Jugendliche 2014? Du sprich einfach von deinem eigenen Hirn.
GTA 5, würde ich mal sagen.
Okay.
Bei den meisten Jungs, würde ich mal sagen.
Das war das Spiel sozusagen.
Ja.
Und du spielst das selber?
Nein, also nicht auf einer Konsole, sondern am PC.
Ja.
Und ja, also wirklich top.
Top. Was machst du? Bist du da der Urböse?
Ja, ich bin böse. Es macht mir auch Spaß.
Ja. Das heißt, du machst laut Gesetzesübertretungen, die
genau.
Du im echten Leben nicht tun darfst?
Darfst. Also, ja. Ja, also es macht...
Du spielst Autos?
Ja, also alles.
Du schießt Leute?
Ja.
Du versteckst dich vor der Polizei?
Genau.
Es du überfasst unschuldige Passanten?
Genau.
Du bist wie alt?
15.
15, ja. Und wissen deine Eltern, was du tust? Also...
Dein
Vater siehst du es in Hörweite.
Einigermaßen schon, ja.
Also sagst du, Papi, ich habe jetzt wieder zwei Fußgänger überfahren und ein Auto gestohlen. Bist du stolz auf mich?
Nein, so nicht. Ich glaube, meine Eltern wissen ganz genau, dass ich jetzt erwachsen genug bin, um zwischen Realität und Fantasy zu unterscheiden.
Ja.
Und sie wissen auch, dass ich jetzt mich auch einkriegen werde, natürlich, wenn ich spiele, dass ich nicht auszucken werde und den PC gegen die Wand jetzt haue. Wenn ich jemanden nicht erschossen habe oder sowas. Mhm. Es ist ich denke, das Spiel dient einfach dazu, um mal, sag mal, zu chillen, mal für kurze Zeit, alle Gedanken mal beiseite zu haben, mal den Fantasie mal keine Grenzen mal zu zeigen und dann sich zu amüsieren, würde ich mal so sagen.
Okay. Und du spielst ja praktisch das Leben eines Kriminellen nach, ne? Der aufsteigt und
genau.
Gangs gegeneinander ausspielt und so.
Genau.
Und ist das dann Gesprächsthema? Also wenn mit anderen Gleichaltrigen sagst du dann, ich bin schon so weit.
Natürlich, ja, klar. Vor allem gibt man auch an, wie gefährlich man ist. Und zwar
welchen Ruf du in der Stadt hast.
Genau, ja. Welchen Ruf man hat. Und ja. Ist auch demnach auch sehr interessant, also wirklich Gesprächsstoff.
Okay, ja.
Macht wirklich Spaß.
Und gibt es Leute, die damit nichts anfangen können?
Ja, natürlich.
Wie redet ihr dann mit denen? Versuchst du denen dann zu erklären, was du da tust? Oder?
Ehrlich gesagt, ich kenne wirklich fast keine Jungs, die nicht GTA spielen,
okay,
vor allem
also,
GTA 5 spielen.
Wenn du mit Jungs redest, kennen sie
genau. Das. Aber mit den Mädchen geht es gehörig am Geist.
Denen geht es am Geist.
Genau.
Und die sagen dann, was spielt
ihr
da?
Was ist das? Das ist kindisch.
Mhm.
Was gibt es da noch? Oh mein Gott, das ist sowas erbärmlich, das kostet so viel, dies, das. Zum Beispiel.
Okay.
Frauen halt.
Und schaust du auf YouTube dann irgendwelche Let's Play-Videos oder irgendwelche...
Ehrlich,
Speedruns oder so?
Ja, auf YouTube manchmal. Und zwar schaue ich mir, ich sag mal, die Profis an,
mhm.
wie sie entkommen und so weiter und so fort, um sich ein bisschen einen Einblick zu verschaffen.
Was du tun könntest.
Genau, was ich tun könnte in dieser Situation und so weiter.
Versuchst du das dann aktiv nachzuspielen? Oder?
Es ist schwer, ehrlich gesagt. Es ist schwer, weil eine Szene nachzumachen ist einfach schwer.
Mhm.
Man muss wirklich das nötige Glück haben, würde ich mal sagen.
Und kannst du sagen, gibt es Spiele, die Mädchen spielen in deinem Alter jetzt? Mit 15, 15? Oder sind die eher nicht so auf Computerspielen?
Nicht so auf Computerspiele, eher auf Apps, würde ich mal sagen.
Ja, was?
Vier Bilder, ein Wort. Ein Bild, vier Wörter, glaube ich, oder so, was heißt das Spiel?
Aha, was macht man da?
Also da gibt es ein Bild.
Ja.
Und natürlich, man muss das passende Begriff zuordnen.
Okay.
Und ja, mehr gibt's ja auch nicht, ehrlich gesagt.
Okay, also so.
Ja.
Für uns Gamer jetzt kein richtiges Spiel sozusagen.
Vier Bilder, ein Wort heißt jetzt gar nicht.
Vier Bilder, ein Wort.
Also vier Bilder sind gegeben.
Mhm.
Und diese Bilder beschreiben sich auf eine Charakterisierung.
Auf einen Begriff?
Genau, auf einen Begriff. Und den soll man dann einsetzen.
Mhm.
Ja, also. Würde ich mal so sagen. Also.
Okay. Freust du dich schon auf irgendein Spiel auf 2015?
Ich würde sagen, FIFA 15 mal. FIFA 16.
FIFA 16
schon. Bin gespannt, ob es besser wird, weil, ehrlich gesagt, ich finde es eine Frechheit, weil ich kenne keinen Unterschied, außer natürlich den Trikots und den neuen Spieler und so weiter. Ich kenne keinen Unterschied zwischen der Spielentwicklung, beispielsweise okay. zwischen 13, 14, 14, 15, 16.
Mhm. Also eigentlich immer das gleiche Spiel.
Immer das gleiche. Neue kennt nur neue Spieler, neue Trikots, mehr nicht.
Okay. Gut, möchtest du sonst noch irgendwas sagen?
Ah, eigentlich gesagt nicht.
Wünsche an die Games-Branche oder so?
Ja, und zwar FIFA bewegt euren Arsch und, Entschuldigung, wenn ich sagen, gibt's Gas bitte.
Also du möchtest ein gescheites FIFA?
Wirklich, ja.
Okay, danke Karin.
Ebenfalls, danke.
Okay, und hier begrüße ich unseren nächsten Gast. Leider sehe ich jetzt voller Entsetzen, dass meine Batterie schon leer wird, obwohl ich extra frische reingesteckt habe. Aber so ist das mit der Technik. Hallo Harald.
Hallo Horst.
Und Prost.
Prost.
Harald, ich sehe voller Freude, du hast etwas mitgebracht.
Ja, einen Bananenpie.
Oh, das heißt, das ist der bessere Raspberry oder der stärkere Bruder von ihm.
Ja, es ist ein Dual-Core. Ein A20. Horst macht gerade ein Foto.
Klick.
Ja. Hat auch mehr Speicher eingegangen. Und eine Gigabit Ethernet-Schnittstelle und eine SATA-Schnittstelle für Festplatten.
Und ich sehe, der hat auch ein kleines Merkur-Board oben drauf montiert.
Ja, genau, der hat ein Merkur-Board-Schild drauf. Als Netzwerkkarte für SixLoPan.
Ja. Und hast du den schon zu Hause im Einsatz?
Der ist schon im Einsatz, ja.
Und was überwachst du damit?
Erstens einmal ist OnCloud drauf, dass man seine Daten...
Also auf dem Ding rennt schon eine komplette OnCloud?
Ja.
Super, ja.
Dann rennt der ERA-DVD, der das IPv6-Netzwerk routet.
Von du weißt, du hast jetzt einen Satz ohne ein einziges deutsches Wort gesagt.
Ja. Ja, ja, wir sind okay, ja, ein Freak-Podcast, ich meine.
Okay, ja.
Ja. Ja, das erkläre ich jetzt nicht. Ja.
Okay, nachlesen. Ja.
Wikipedia, ERA-DVD.
Okay, du schickst mal die Link, ja.
Und ja... Das heißt, das Merkur-Board spielt Netzwerkkarte.
Und damit kannst du deine diversen Funkfühler und Sachen im Haus einsteuern.
Genau, damit kann ich die Funkfühler auslesen. Und ein jeder Funkfühler spricht auch IPv6 direkt.
Das heißt, den kannst du drahtlos ansteuern.
Der wird direkt über dieses Gerät geroutet, so wie WLAN. Nur wird, halt, das ist mein Bier.
Achso, Entschuldigung. Boah, jetzt hätte ich fast
da hast du schon übersichtig. Prost.
Aber verstehe ich das richtig? Dieser eine Bananapie, der wahrscheinlich nicht sehr viel Geld kostet, ich schätze mal so 60 Euro statt 30.
Der kostet 40.
40, ja. Der kann sowohl, ist stark genug, dass er gleichzeitig eine OnCloud am Rennen hat und gleichzeitig deine Funkfühler surft sozusagen.
Ja. Und ein Smart Home System betreibt.
Also das, als Server rennt das sozusagen 24 Stunden.
Genau, ja.
Und hast du noch welche Dienste drauf rennen?
Es rennt, ich meine, drauf rennen tut es noch nicht installiert wird, dann Lin Webcam X als Smart Home Server.
Also ein anderer Smart Home Server als was jetzt drauf ist, oder?
Na, jetzt ist OnCloud drauf für die Dokumentenverwaltung und Bilder und Filme. Als Smart Home Server kommt drauf Lin Webcam X.
Ich habe gedacht, der rennt schon als Home Server, Smart Home Server.
Jetzt läuft das Router. Das heißt, ich kann über meinen Laptop oder einen anderen Computer auf die Funknoten zugreifen, direkt.
Ja. Oder auch über dein Smartphone könntest du.
Oder über das Smartphone.
Ja. Ja. Und was ist jetzt der Vorteil, wenn da dieser KMX-Home-Server läuft?
Dann habe ich eine hübsche Benutzeroberfläche mit einer Wohnung in 3D-Ansicht, wo ich meine Fühler sehe.
Die musst du aber dann auch übers Web angreifen oder hast du dann direkt am Monitor das an den Bananapie anschlossen?
Ich verstehe nicht.
Nein, also ich kapiere nicht ganz den Unterschied.
Jetzt greift mein Browser.
Ja.
In dem.
Auf deiner Mobilgerät sagen wir jetzt.
Egal wo.
Ja, greift auf den Router zu.
Nicht auf den Router zu, sondern direkt auf die Funknoten.
Ah, und du hast da keine grafische Darstellung von denen, oder?
Nein. Das geht über das Browser-Plugin Cooper. Kann man die Coop-Nachrichten sich anschauen.
Aber das ist eher Hardcore, oder?
Das ist Hardcore, ja.
Und das ist sozusagen noch nicht
End-User-tauglich. Zum Experimentieren. Naja, das ist nicht End-User-tauglich.
Okay, okay.
Ist ein Tool.
Und die Webseite, wo ich dann so den Grundriss meiner Wohnung sehe und die Glühbirnen, die an- und ausgehen, das macht dann, wenn es drauf läuft, dieser Server.
Genau.
Okay.
Am Raspberry Pi haben sie ja schon zum Laufen gebracht. Und hier ist einfach noch nicht installiert.
Okay, okay. Aber wäre der Raspberry Pi auch stark genug, dass er gleichzeitig OnCloud-File serviert und den Smart-Home-Server laufen lässt?
Bin ich mir nicht sicher.
Also da ist der Banana-Pi sozusagen die bessere Option, weil er stärker ist.
Viel, viel stärker. Okay. Also der Bananapie ist der erste kleine Rechner, den ich besitze. wo ich beim Arbeiten und Installieren keinen Unterschied zu einem mittelstarken Notebook sehe.
Also das macht Spaß mehr.
Macht Spaß.
Okay.
Macht wirklich und Spaß.
Braucht er um das viel mehr Strom als ein Raspberry?
Weißt das Gleiche.
Also gleich nur ein bisschen teurer in der Anschaffung sozusagen.
Ja, um 10 Euro mehr.
Mhm. Und dafür wesentlich stärker.
Wesentlich stärker, ja. Okay. Dann hat er auch echte USB-Schnittstellen,
ja,
die man auf- und abdrehen kann, das ist wichtig. Dadurch kann man nämlich jetzt diese GSM-Sticks verwenden. Und die
wenn
GSM-Sticks.
Du ein mobiles WLAN brauchst.
Genau.
Ja.
Über Telefonprovider. Mhm. Und diese GSM-Sticks hängen sich auf Dauerbetrieb. Und die muss man dann resetten.
Beim Raspberry oder
überhaupt.
Ja.
Überhaupt. Mhm. Und die muss man dann resetten, indem man die USB-Schnittstelle deaktiviert.
Mhm.
Dann wird der Strom abgedreht. Der USB-Schnittstelle und wieder aktiviert.
Das kannst du also Software-seitig.
Das kann der Raspberry nicht. Mhm. Der hat keine echten USB.
Okay, okay.
Das kann der schon.
Mhm.
Außerdem kann ich an den eine direkt eine SATA-Platte anhängen.
Mhm. Ja,
das und er schön. Hat Gigabit Ethernet, was der Raspberry auch nicht hat. Der hat
das heißt, ich habe schnelles Ethernet und für ein Uncloud kann ich da wirklich eine große Platte mit zum Beispiel jetzt Dokumenten oder Filmen anhängen und
genau.
Zu Hause als Medien.
Und dann hat er einen doppelten Speicher. Das heißt, ich kann mir Serverdienste laufen lassen. Und mir geht der Speicher nicht aus.
Und der Raspberry hat doch so eine gute Grafikkarte, hat die der auch?
Der hat auch so eine drauf, ja.
Okay.
Auch eine normale 400.
Für Grafiksachen verwenden.
Ja.
Mhm.
Ja. Also ich bin echt begeistert von Banana Pi.
Wo hast du den gekauft?
Ich habe ihn gekauft beim Bollin.
Mhm.
Es gibt ihn auch mit Hutschinen-Montage.
Mhm.
Oder? Nein, da irre ich mich jetzt. Das war der B+, den gibt es mit Hutschinen. Den habe ich nämlich auch. Und der Banana Pi gefällt mir besser wirklich zum Arbeiten. Und der Raspberry Pi ist nett, wenn man so kleine Lösungen braucht.
Mhm.
Aber mühsam zum Installieren.
Mhm. Ist ja auch als
Schulgerät gedacht, ja. Und ich muss sagen, die 10 Euro, Aufpreis, die zahlen sich wirklich aus.
Okay, 40 Euro.
Kostet 40 Euro inklusive, ja. Bin begeistert.
Okay, normalerweise mache ich ein Inhaltsverzeichnis mit dem Thema, worüber wir überhaupt reden wollen, aber jetzt waren so viele spontane Gäste da, also man befürchtet, dass ich alleine hier sitze, deshalb kommt das erst jetzt. Harald, worüber willst du heute noch reden, außer mit dem Bananenbrei?
Na, heute haben wir schon mal geärgert.
Ja.
Ich war jetzt noch beim Cyberport und wollte mir einen Laptop zulegen, weil mein E-Bill kaputt ist.
Und du hast einen Rent zum Thema Laptop kaufen.
Genau.
Okay.
Das kommt noch.
Sozusagen, weil ich weiß nicht, wann die Batterie jetzt endgültig aufgibt. Okay. Ich kann sagen, ich habe eine Zeitschrift da, nämlich die iX Developer Spiele entwickeln. Das ist ein Rezensionsexemplar und das werde ich jetzt kurz rezensieren. Außerdem habe ich angefangen zu lesen ein Buch von Jared Diamond, nämlich Guns, Germs and Steel von 1997. Und im Anschluss an diesen Podcast hören Sie hoffentlich von mir erfolgreich angestückelt den Report vom Klaus. Der Klaus befindet sich derzeit in Hamburg am Chaos Computer Kongress und hat schon zwei Reportagen geschickt. Ich hoffe, er schickt noch eine dritte heute Abend. Und die, also Sie hören dann sozusagen in der zeitlich korrekten Reihenfolge seine Eindrücke direkt von dort. Okay. Dann lass du mich kurz die Zeitschrift machen und dann frage ich dich, wie dein Laptop-Kauf war. Okay. Zu der Zeitschrift iX Spiele Developer. Ich hoffe, ich schaffe es noch einen gescheiten Blog-Posting dazu schreiben. Es ist ein Sonderheft eben auf Deutsch zum Thema Spiele entwickeln und es hat also das Niveau, ich würde sagen, ein kleines bisschen über der CD, nämlich von der iX. Also es wird nicht erklärt, wo die Enter-Taste ist oder wie man eine Maus richtig hält, sondern es richtet sich an jemanden, der sich mit dem Computer schon auskennt. Und es sind sehr viele kleine interessante Artikel drinnen und eine riesige DVD. Auf der DVD sind dann mehrere Tutorials drauf. Und zwar wird sowohl die Unity und auch die GMonkey Engine ein bisschen näher eingestellt, also vorgestellt. Und vom Heft richten sich viele Artikel oder die längeren Tutorials hauptsächlich auf die Unity Engine, was mir jetzt als Linux-User nicht so viel bringt. Aber was es auch gibt, es gibt sehr schöne HTML5-Tutorials über HTML5-Games. Und sonst gibt es noch sehr schöne Artikel, und zwar immer wieder so kurze Artikel von Leuten, die an irgendeiner Fachhochschule oder Uni in Deutschland unterrichten, wo halt ein kleiner Aspekt von Spieleentwicklung herausgegriffen wird, sozusagen eine Art Referat oder Aufsatz. Und zwar geht es da unter anderem zum Thema App-Verkäufe, rechtliche Situationen, Texturen-Rendering, Spieldesign an sich und Was mir am meisten von allen gefallen hat, ist eigentlich ein Artikel von Patrick Völker, und der geht darum, darauf auf, wie man ein HTML5-Spiel macht, aber nicht in einem Canvas, sondern direkt, also geht es um so ein Tron-Lightcycle-Spiel, wo man direkt Div-Elemente mit Transition-Befehlen in 3D manipuliert. Also man tut praktisch Div-Container um drei Achsen herum drehen und hat dann so eine 3D-Ansicht. Das ist recht schön erklärt und eine interessante Sache. Also ich habe selber nicht gewusst, was man heute mit HTML5 schon alles machen kann. Sonst, wie gesagt, sehr viele Fachartikel, die jetzt sozusagen einige Aspekte von Spielentwicklung herausgreifen, unter anderem auch natürlich Übersichten, wo man Spielentwicklung studieren kann, welche Engines gerade an welcher Uni populär sind und sehr viele Anregungen zum Lesen vom Tutorial, einige gute Tutorials, aber es versteht sich jetzt nicht so als vom Noob zum Profi komplett Tutorial-Zeitschrift, sondern eher für jemanden, der schon sich ein bisschen eingearbeitet hat und neue Anregungen will oder sich in Spezialfragen, mit denen er sich bis jetzt noch nicht beschäftigt hat, sich da ein bisschen vertiefen will. Warum lobhudel ich das Ganze so? Ich habe das Rezensionsexemplar gratis bekommen auf Anfrage, was mich natürlich sehr freut. Ich hoffe, das hat aber meine Wertung jetzt nicht beeinflusst. In Österreich würde es 14,20 Euro kosten. Ich kann sagen, ich hätte es mir auch so gekauft. Der Harald ist jetzt voll abwertend, er zeigt den Daumen nach unten, weil ich diesen Podcast verkommerzialisiere. Das heißt, um zu zeigen, wie unabhängig und kritisch die Bierdorfer sind, werden Sie jetzt original den absolut unbestechlichen Harald darüber renten, wie er versucht hat, vergeblich ihm Geld auszugeben, vermutlich.
Ja, also.
Du hast das Kunde wieder mal nicht vollgenommen.
Nein, überhaupt nicht. Ja, ich
habe. Du bist einfach keine große Firma, Harald. Du bist einfach ein Null, ein Konsument, einer unter vielen.
Genau, also. Ich ging in ein Geschäft, es gibt sowas noch, am Westbahnhof, das Cyberport. Habe vorher geschaut im Internet, welche Laptops haben sie lagernd, ohne Windows.
Du wolltest einfach nur einen Laptop kaufen?
Ja, ohne Windows.
Okay.
Ich sehe einen schönen Laptop ohne Windows, den ich kaufen wollte. Sehe auch, der ist halt auch lagernd.
Also alles in der Filiale,
genau, weil ich wohne nicht weit weg,
gehe hin,
ums Eck.
Zwei Straßenbahnstationen.
Genau, ja. Gehe hin, er sagt, ja, den wollen Sie haben, ja, er ist eh da, ja. Auch er hat ihn das lagernd angezeigt, nur ist er nicht da.
Der hat sich halt versteckt.
Der hat sich versteckt oder keine Ahnung was.
Das kann halt passieren in einem Lager.
Ja, das passiert aber ziemlich oft. Ja.
Also du vermutest eine Verschwörung, dass die Sachen lagern, anzeigen, die gar nicht lagern sind, um
genau.
Dich ins Geschäft zu locken und dir dann eine Maus oder irgendwas anderes zu verkaufen.
Genau, ja.
Was wirklich lagernd ist.
Was wirklich lagernd ist. Lagern haben sie nur das 0815
geopfert,
was du überall kriegst mit Windows, 8.1 und und ihre.
Also ist das jetzt ein echter Verdacht oder meinst du, es war einfach nur Pech? Ich meine, das kann ja beim großen Lager passieren, dass das Kistel wirklich weg ist und der hat das halt
im Kopf. Ich habe den Verdacht, dass die Geräte, was ohne Betriebssystem angezeigt werden, haben sie vielleicht manchmal ein Stück.
Ja.
Oder werden angezeigt und sind nicht da. Damit man Leute anlockt.
Ja, glaubst du, das ist so eine große Nachfrage PCs ohne Windows?
Keine Ahnung, aber das ist mir nicht zum ersten Mal passiert.
Also für
ich war schon mal vor Weihnachten dort, auch bei dem gleichen Geschäft, und dann ist mir das auch passiert.
Das heißt, das ist wahrscheinlich das ständige eine und derselbe Nicht-Windows-Laptop, der...
Nein, es gibt verschiedene Nicht-Windows-Laptops.
Und von denen ist immer ein Exemplar angeblich da.
Da, das dann nicht da ist, genau.
Also ich vermute...
Das ist mir zum zweiten Mal passiert.
Ich vermute jetzt einmal, dass da irgendein schlauer Manager gesagt hat, dass du mal als... anwesend einbuchen, weil wenn wirklich so ein Linux-Free-Kunde kommt, sagen wir ihm, er darf sich das Windows runterlöschen und ziehen ihm den Preis ab.
Na, das haben sie nicht gemacht. Ne? Und dann bin ich wieder gegangen.
Du warst dann einfach frustriert.
Genau, ja.
Und sie haben auch nicht irgendwie gesagt, na, kaufen Sie halt einer mit Windows und wir lassen Ihnen einen Preis nach.
Nein, oder? Gar nichts. Gerät ist nicht mehr da.
Und
Punkt,
aus.
Ende. Ziemlich bestimmend, freundlich, nicht freundlich kann man nicht sagen.
Aber es war jetzt immer in derselben Filiale.
Immer in derselben Filiale, ja.
Das heißt, man kann auch keinen österreichweiten Rückschluss tun.
Na, für mich bedeutet das nur Amazon, ja. Mhm. Amazon bestellen, das Paket kommt übermorgen und wenn man Prime hat, morgen, ja. Und die Geschäfte, die werden eh sterben, ja. Und es lebt der Onlinehandel, da ist keine Scherereien, du musst nicht durch den Schnee stapfen, keine Frustration, das Backel kommt.
Also eigentlich deine unbezahlbare Lebenszeit wurde da verkürzt.
Ich habe jetzt eine Viertelstunde Podcast versäumt.
erstens das und du hättest
Drama.
Mit deinen Kindern spielen können oder irgendwas genau. wirklich Tolles machen oder ja. was Cooles weiterspielen.
Oder mit Raspberry weiterspielen.
Ja,
ne?
mit Bananapai.
Ah, Entschuldigung, Bananapai, der Raspberry kompatibel ist.
Also diese Wappler haben deine Lebenszeit da jetzt verkürzt.
Ja, und das ist ein Drama. Ja.
Ja, das gehört wirklich bestraft. Ja. Okay, okay. Ja. Ich fühle voll und ganz mit dir. Nieder mit dem Einzelhandel.
Liebe Amazon.
Okay. Gut. Ja, was kann ich...
Ah ja, ich kann noch was von Amazon erzählen, was witzig ist. Die machen genauso Fehler. Mhm. Ein Freund von mir bestellt einen Fernseher.
Ja.
Backel kommt, macht auf, falscher Fernseher drin. Ruft an, sagen sie, kein Problem, zurückschicken, schickt zurück. Zwei Tage später kommt ein neues Backel. Falscher Fernseher drin.
Aber genau derselbe, den er schon hergeschickt hat? Oder
genau,
das
genau.
gleiche Fabrikat?
Eine neue Schachtel, original verpackt, leider wieder der falsche Fernseher drin.
Okay.
Ruft
und
wieder an. Hat
sicher die richtige Type und so.
Ja.
Okay.
Ja. Sie entschuldigen sich, wieder retour schicken,
ja.
schicken ihm wieder einen Fernseher, falscher Fernseher drin, aber diesmal ein besserer.
Aber auch der falsche.
In der gleichen Schachtel. Mhm. Aber nicht sein Modell, also er hat ein, man kann sagen, es gibt ein schlechtes Modell, ein mittleres und ein ganz gutes Modell.
Er hat das mittlere
bestellt, ja.
Jetzt hat er das bessere gekriegt.
Dann hat er das bessere gekriegt, ruft an. Er hat das Bessere, das kostet nämlich mehr, das Bessere gekriegt. Mhm. Amazon hat gemeint, kalten Sie sich's. Passt. Bitte nicht mehr zurückschicken.
Ja, ja. Das heißt, Sie haben dann nicht an Aufpreis geben müssen.
Nein, gar nichts. Sie haben gesagt, also das Gerät einfach behalten, wenn er möchte.
Ja.
Es kostet den Preis, den er bezahlt hat. Punkt.
Mhm. Er war total, schon das zweimal retournieren haben statt
ja, er war glücklich. Hatte es einen viel besseren Fernseher um das Geld in den mittleren.
Aber klingt so, als haben die nicht Streiks gehabt vor kurzem? Oder
nein, ja, sie haben ihm dann noch geschrieben, sie haben sich noch einmal entschuldigt. Mhm. Und zwar, egal welcher Fernseher drin ist, steht auf der Schachtel immer das Gleiche drauf. Das ist von außen nicht ersichtlich.
Mhm.
Also die Verpackung war einfach von dieser Firma...
Also die Firma hat die schon falsch verpackt sozusagen.
Genau, der Produzent hat alle drei Modelle in der gleichen Schachtel versendet, ohne drauf zu schreiben, welches Modell es ist. Ja.
Okay, okay.
Das heißt, er ist glücklich.
Wenn er den teuersten gekauft hätte, ne? Da hätte er lange warten können, bis er dann...
Naja, er hat beim dritten den teuersten gekriegt.
Ja, ja, aber wenn er den gleich bestellt hätte, hätte er wahrscheinlich noch viel mehr Ärger gehabt. Weil dann hätte er,
na, hätte
wahrscheinlich
einmal dauert.
2 zu 1
ja,
kriegen.
Ja. Also. Dann war er glücklich, ja.
Also den billigsten bestellen und hoffen, dass man einen besseren kriegt. Ne?
Ich weiß nicht, aber bei ihm war das halt positiv dann zu Ende. Ne? Und... Ja, ich habe heuer komischerweise zu Weihnachten gar nichts bei Amazon bestellt.
Mhm.
Alles in Geschäften bekommen. Obwohl ich das gar nicht wollte. Weil voriges Jahr haben wir gedacht, kein Stress, kein Ärger. Alles online bestellt und hat funktioniert, ja.
Ja.
Was natürlich für die Firma nicht so toll ist, die halt Geschäfte besitzen.
Ja.
Aber man sieht, der Onlinehandel, der steigt immer mehr in die Höhe.
Also die
weil
der Mainstream entdeckt Online-Bestellen.
Ja. Und man sieht es auch, dass vor Weihnachten halt extrem viele Paketdienste ausgelastet waren.
Ja, ja.
Da haben wir so Meldungen gehört. Und die haben halt rege Zuwächse.
Mhm.
Und die Geschäfte haben nicht so starke Zuwächse oder Rückgänge. Ne? Was man nicht wundert nach meinem heutigen Erlebnis.
Okay.
Ja. Ja.
Ja, wenn wir den Gedanken weiterspinnen, vielleicht führt das zu einer Repopulierung der verwaisten und verödeten Almtäler, dass die Leute wieder aufs Land ziehen, weil sie alles sozusagen per Amazon geliefert kriegen. Wurscht wie absolut.
Naja, aber die Arbeit fehlt am Land.
Ja, aber wenn das jetzt dann auch noch durch Teleworking oder so
ja, ich mein,
kommt, also langfristig meine ich jetzt.
Ich habe wieder mal gelesen, dass wieder mal das Burgenland schnelles Internet bekommt.
Mhm.
Es sind ja Wahlen nächstes Jahr.
Ja, ja, ja.
Und jetzt versprechen sie wieder, ja, Burgenland wird Highspeed-Internet und so weiter. Ne?
Silicon Poltersdorf, ne?
Genau.
Okay.
Ja, mal schauen, ob es wirklich ist, ne? Ja.
Gut, wäre zu wünschen, ne?
Ah ja, genau, dann ist mir noch was Interessantes passiert.
Mhm.
ÖBB.
Ja, okay, ich nehme an, es war unerfreulich.
Naja, es war unerfreulich, ist aber gut ausgegangen.
Aha, okay, also Glück im Unglück.
Zwei Kinder von mir gehen in die Schule.
Mhm.
Deswegen mussten wir am 23. um 14.30 Uhr mit dem Zug nach Kärnten fahren.
Weil sie in Wien in die Schule gehen?
Ja, und meine Frau mit den anderen Kindern schon vorgefahren ist.
Die war schon in Kärnten?
Die war schon in Kärnten.
Und okay.
Und da
also vor Weihnachten mit den Kindern.
Am 23. Dezember
ja,
um 14.20 Uhr mit der ÖBB nach Kärnten.
Okay.
Ich steige in den in Wien-Meidling ein, in den Railjet, der leider ersetzt wurde. Es fährt jetzt nur mehr der Railjet. Früher fuhr der Zug aus Polen, der einen ausgezeichneten Speisenwagen hatte. Der fährt nicht mehr.
Ja, mit der kleinen Bar, oder?
Nein, ein richtiger Speisewagen.
Na, aber hat er nicht auch so eine Bar eingebaut gehabt?
Der Railjet hat eine kleine Bar mit Minisitzen jetzt. Wir steigen in den Railjet ein, total überfüllt mit zwei Kindern. Ich stehe im Speisewagen, Urban sagt, das ist aber gemein, ich möchte was essen. Der Zug füllt sich, wir können gerade noch stehen. Es ist gerammelt voll, auch die Zwischenräume im Speisewagen, überall. Wir stehen und fahren nicht. Für mich kommt eine Durchsage, alle Personen ohne Platzkarte und Personen, die bis Wiener Neustadt fahren, bitte aussteigen. Der Zug kann nicht abgefertigt werden. Habe ich mir gedacht, ich steige sicher nicht aus mit meinen zwei Kindern, weil wir kommen nicht mehr nach Kärnten. Das ist der letzte Zug.
Du hast keine Platzkarte.
Es gibt nur zwei Züge und der Zug ist der letzte.
Und du hast keine Platzkarte.
Ich hatte auch keine Platzkarte.
Böser Harald, warum reservierst du nicht einen Sitzplatz?
Weil es hätte eh keinen mehr geben. Wäre ich wurscht, ja. Aber es ist ja total komisch. Also Weihnachten kam ja so unerwartet, so wie jedes Jahr. Der ÖBB ist immer überfordert, Hilfe, ja. Kunde droht mit Arbeit. Und ich stehe neben einem einzelnen Sitzplatz im Speisewagen. Auf einmal zahlt der und springt auf und rennt raus. Ich sehe das, stürme hin, setze mich nieder. Urban auf dem Schoß, also mein Sohn, der zweite Sohn, steht daneben.
Ja,
gegenüber von uns, gegenüber von uns sitzt ein netter Kärntner auf einer 1,5-Sitzbank und sagt, kein Problem, er kann sich dazusetzen.
Super, ja.
Dann hat er mir erklärt, wie das funktioniert. Und zwar, es gibt die Westbahnstrecke und dann gibt es die Restbahn.
Ja?
Also nicht Westbahn, da wird alles investiert und das geht super schnell und da gibt es die Restbahn. Ne? Okay. Und die Restbahn erklärt alles. Züge nach Süden sind einfach schlecht. Ja?
Du solltest kein Haus in einem innerösterreichischen Entwicklungsland haben, aber
kein
Luxuszug.
Ja. Und ich bin froh, wenn Konkurrenz kommt und dass man endlich einmal einen Platz kriegt. Ich bin nämlich schon öfters mit der Westbahngesellschaft gefahren.
Also du redest jetzt von der privaten Westbahngesellschaft,
die auf der Westbahnstrecke fährt eine Bahn namens Westbahn.
Die haben ein bisschen andere Uniformen, ne?
Die haben, erstens mal haben sie Doppelstockwaggone, wo unten in jedem Waggon ein Minispeisewagen ist, wo man auch mit Kindern mit Wagen reinkommt. In jedem Waggon ist ein Zugbegleiter. Man kann dort die Karte im Zug kaufen. Aber um den Halbpreis bei der ÖBB. Und das war das nächste negative Erlebnis bei der ÖBB. Meine Vorteilskarte ist ausgelaufen. Ich gehe hin und sage, ich möchte meine Vorteilskarte verlängern. Die gibt's nicht mehr. Sag ich, warum? Warum gibt's denn die nicht mehr? Na, die Family Vorteilskarte gibt's nicht mehr, jetzt müssen Sie zwei Karten kaufen. Eine Vorteilskarte Classic und eine Zusatz-Family Card.
So Kinderbestrafungs.
Ja, sag ich, ja und? Naja, die kostet 20 Euro extra.
Die Kinder.
Die Family Card.
Ja.
Das heißt, statt 99 Euro zahlt man 119. Ja, und was ist mit meiner Frau? Na, die muss auch eine Family Card kaufen.
Wie, beide müssen eine Family
Card kaufen? Aha. Dann waren wir schon bei 140 Euro. Das heißt, voriges Jahr gab es das Ganze um 99 Euro und jetzt um 140. Das ist ein Aufpreis von 40%.
Die Vorteilskarte gibt ja generell auch 50% Ermäßigung.
Schon, aber der Erwerb der Karte wurde um 40% teurer.
Der Harald hat was ganz Tolles zu messen.
Daraufhin kaufe ich mir die Bahnkarte und sehe, die ist auch teurer geworden. Die kostet statt 28 Euro 30 Euro.
Was macht die Bahnkarte?
Naja, die kostet mehr.
Ich meine, was kann die?
Die Vorteilskarte, Bahnkarte.
Okay. Das heißt, Zugfahren wird teurer sozusagen.
Ja, viel teurer.
Okay.
Und dann sagt er mir, das dürfen Sie fremde Kinder mitnehmen. Ich nehme aber nie fremde Kinder mit, ich will meine eigenen mitnehmen.
Aber warum muss dann deine Frau... Ach so.
Ich meine, ich kann schon erklären,
wo persönlich auf den, der sie hat. Das heißt,
nein, früher galt die Family Card für die Familie. Und du musstest alle Familienmitglieder angeben, bis zu 4 Kinder. Mhm. Und alle konnten mit der Karte fahren. Und Erwachsene bekamen eine zweite Karte umsonst. Mhm. Das gibt's nicht mehr.
Damit die ganze Family sozusagen...
Genau, das gibt's nicht mehr. Mhm. Dann bin ich auch drauf gekommen, warum das so ist. Früher wurde das gesponsert vom Staat, die Family Card. Und da haben wir ja die Hypo bezahlen müssen mit unseren tollen 14 Milliarden, wird überall gespart und deswegen gibt es das nicht mehr.
Es reicht ja auch voll, wenn du als Familienvater allein nach Kärnten fährst.
Ja, aber ist auch teurer geworden.
Ja.
Tja. Auf jeden Fall, wir müssen sparen, damit die Hypo-Anleger ihr Geld bekommen.
Hypo ist schuld, dass du nicht...
Wir müssen die Gläubiger auszahlen. Wir sind nämlich Staatsbürger. Wir bürgen für die Dummheiten des Staates. Ne? Das heißt also.
Tja.
Wer ist genug gemotzt? Mahlzeit.
Okay. Mahlzeit, ja. Na gut, ich mache dann steuere die Unterhaltung beim Essen bei. Und zwar kann ich ein bisschen erzählen über ein Buch, das ich jetzt gerade angelesen habe, nämlich von Jared Diamond. Und das heißt Gems, ganz ein Stil. Und es ist sozusagen eigentlich eine Geschichte der Menschheit über die letzten, ja, so 30.000 Jahre. Und der Jared Diamond, von dem habe ich ja schon mal rezensiert, das Buch What We Can Learn from Ancient Societies, der hat halt sein Leben verbracht als Vogelexperte und gleichzeitig hat er aber, glaube ich, Biologie studiert oder Genetik. Also er kennt sich recht gut aus und kann auch Carbon-Datierungen beurteilen, also wie alt etwas ist. Und er hat sehr viel in Papua-Neuguinea geforscht, also diese Inseln zwischen Indonesien und nördlich von Australien. Und er hat auch viel Kontakt gehabt mit Einheimischen, die bis vor kurzem sozusagen praktisch steinzeitmäßig gelebt haben. Und im Eröffnungskapitel beschreibt er sehr schön von einem Gespräch, das er da gehabt hat mit einem sozusagen einem Eingeborenen, der kurz vor der Unabhängigkeit von Papua-Neuguinea, das wurde damals von Australien verwaltet, in den 50er Jahren, hat er sozusagen, der hat ihn gefragt, ja, warum ist das so, dass sozusagen die Weißen einen Haufen Cargo nach Papua-Neuguinea bringen, aber andererseits tut Papua-Neuguinea kein Cargo, also Cargo steht für Fracht und alles, heraus exportieren. Und er macht die Frage dann ein bisschen größer, warum ist es so, dass die Europäer Amerika sozusagen in Kolumbus kolonisiert und erobert haben, warum sind nicht die Inkas nach Europa gekommen und haben Europa kolonisiert? Und diesen Fragen geht er halt nach und seine These ist praktisch, dass Menschheitsentwicklung sehr viel mit Geografie zu tun hat und er, also ich bin jetzt erst bei den Anfangskapiteln, er sagt einfach, dass in fruchtbaren Halbmond, also was heute Irak ist, größtenteils und ein Teil der Levante, dass da halt der Großteil der dominizierbaren Pflanzen und Tiere anzutreffen waren, die einfach sehr einfach dominizierbar waren. Und das hat sozusagen von noch nicht allzu langer Zeit, also ein bisschen mehr als 10.000 Jahre, die Food Production also sozusagen angekurbelt, dass die Leute nicht nur jagen, sammeln, sondern auch Herdentiere halten und halt auch Früchte anbauen gezielt und vor allem Tiere domestizieren, also in die Gefangenschaft auch Tiere vermehren können. Und diese Entwicklung gab es zwar auch in anderen Gegenden, also in China und in Teilen von Mittelamerika und Südamerika, aber da diese Gegenden später besiedelt wurden und die Tiere, die es dort gab, zum Beispiel damals einfach nicht so universell verbreitbar sind, haben sozusagen Europäer oder Euroasiaten einen riesen Vorteil. Sozusagen die besseren, besseren Tiere, das bessere Essen, dadurch konnten es mehr werden und dadurch, dass sie enger zusammenleben, haben sie auch mehr Krankheiten gekriegt, was mit den Tieren zusammenleben, dadurch haben sie auch mehr Krankheitsresistenzen gekriegt und sozusagen dadurch dann Vorteile gehabt beim Kolonisieren von anderen Völkern. Und er schreibt sehr schöne Fallstudien über Neuseeland und zwar die Maoris, die dort wohnen, sind relativ spät eingewandert, das weiß man, also die wurden von so Seefahrervölkern aus Polynesien besiedelt und die haben dann sich zum Teil wieder aufgespalten in verschiedene sich ständig begründende Stämme. Und da schreibt er sehr schöne Fallstudien, wie man sozusagen im Kleinen sehen kann, wie das funktioniert, wenn eine höher entwickelte oder technologisch bessere Ethnie dann über eine Art rückständigere Ethnie er fällt und wieder versklavt, obwohl die beide sogar vom selben Ursprungsvolk stammen. Und ja, beantwortet sozusagen eine der ganz großen Fragen der Menschheit, warum ab ca. 1700 die Europäer die ganze Welt kolonisieren können und warum ist Geschichte nicht anders verlaufen. Und er hat sozusagen einen geografischen und biologischen Ansatz der Zeit. Was er halt versucht zu widerlegen, ist das gängige Vorurteil, dass ja also sozusagen nur die Weißen sind so clever oder haben die super Religion oder die super ethnischen Werte oder sind so neugierig und die anderen sind so traditionalistische Stammesgesellschaften und die sind fortschrittsfeindlich und also haben selbst Zahnbart und das widerlegt er halt, dass er nachweist, wann welche Früchte oder welche Haustüre zu welchen Inseln sozusagen gekommen sind und die dann dort sehr schnell adaptiert wurden. Also er sagt, das liegt nicht an den Menschen, sondern einfach an den Gegebenheiten, wo die Menschen aufwachsen und mit welchen biologischen Gegebenheiten, also vor allem für Nutztiere und Nutzpflanzen, sie sozusagen ausgestattet sind.
Und Waffen.
Ja, da geht es auch um Metallverarbeitung. Das spielt auch eine Rolle. Zum Beispiel an die auf sehr vielen Südseeinseln gibt es einfach außer Stein überhaupt kein Metall, das man abbauen kann und dementsprechend auch keine Waffen. Was es, ja. Aber ich habe das ganze Buch noch nicht ausgelesen und ich werde im nächsten Podcast noch ein bisschen mehr erzählen. Aber ich finde es sehr interessant. Mhm. In dem anderen Buch, was ich gelesen habe von ihm, in dem What We Can Learn from Ancient Societies, da referenziert er nämlich immer wieder dieses Buch und deshalb habe ich mir das jetzt sozusagen bestellt und lese es gerade. Also, obwohl er sehr wissenschaftlich schreibt und eher trocken, liest es für mich sehr, sehr faszinierend, weil es einfach große Fragen sind, die er versucht halt so gut wie möglich auch denen auf den Grund zu gehen.
Da sind wir, warum China nie erobert wurde, weil die technologisch auch relativ weit fortgeschritten waren, wie sie entdeckt wurden.
Bis weit in die Neuzeit, also bis 1500, 1600 war die auch technologisch weit Europa überlegen.
Ja, deswegen wurden sie nie erobert. Ja. Das heißt, es hängt eher von der Technologie ab.
Sie wurden aber auch deshalb nie erobert, weil sie eine der grundlegenden Technologien, die sie gehabt haben, war der Reisanbau, der erlaubt, dass sie sehr viele Leute pro Quadratmeter ernähren können. Das heißt, sie haben immer sehr höhere Bevölkerungsdichte gehabt als...
Höhere Technologien haben eine höhere Effizienz bei der Nahrungsmittelproduktion, bei der Verteidigung, bei den Waffen, beim Transport und der Fortbewegung. Ja. Und da gewinnt man halt gegen andere Völker, die dieses nicht haben. Ne?
Obwohl China ja mehrmals erobert wurde von irgendwelchen Barbarenstämmen
aus Mongolen. Ja, weil es dumm waren, ja.
Ja, aber die wurden dann halt Oberschicht und wurden dann praktisch chinesifiziert. Also,
naja, die Mongolen haben ja dann den Kaiser gestellt. Ne?
Ja, damals. Aber praktisch war das dann der Kaiser von China. Ja. Also, sie haben nur die Herrschaftskaste ausgetauscht. Mhm. Nicht.
Ja. Jetzt sind wir froh, dass die Planeten so weit auseinander sind. Die Sonnen.
Dass wir nicht von dem anderen erobert
werden. Dass wir wieder nicht erobert werden, als Planet gesehen.
Das ist aber ganz interessant, was du da sagst, weil das habe ich ja mehrmals in Science-Fiction wie man gesehen, da kommt es halt so das außerirdische Landen und dass dann natürlich der US-Präsident, der dann immer stellvertretend für die ganze Menschheit spricht, der dann sofort möglichst auf eine militärische Lösung setzt, weil er sagt, ja, wir wissen aus der Geschichte der Menschheit, dass das immer sehr schlecht für die Unterentwickelten ausgeht, wenn sie sozusagen mit höheren Zivilisationen konfrontiert werden, die technologisch einen Vorteil hat. Und das kann der da eben auch sehr schön nachweisen. Das ist wirklich immer... Liest sich sehr, sehr grausig.
Naja, für mich gibt es zwei Theorien, meine persönlichen Theorien. Mhm. Wenn man sagt, der Herrgott hat die Welt erschaffen, dann hat er die Sterne so weit auseinander getan, damit wir uns nicht gegenseitig bekriegen können. Weil E ist im C-Quadrat und wie man daraus dann ableiten kann, ist aber eine Entfernung von mehreren Lichtjahren ziemlich unmöglich. Materie von A nach B in einer ähnlichen Lebenszeit eines Menschen zu transportieren. Da kann man tun und lassen, was man will, das wird nicht gehen. Ja?
So hoffen wir, dass
wenn
die
ultralanglebigen gilt.
Aliens noch uns noch lange nicht...
Ja, wenn das Gesetz gilt nach wie vor, weiß man nicht, ob es ewig, also ob das wirklich gilt, aber bis jetzt gilt es. Ne? Und das ist eine natürliche Barriere. Man könnte so theoretisch Informationen übertragen, aber Materie nicht. Mhm. Zumindest mit unseren...
Die Aliens könnten uns süchtig machen auf ihre Fernsehserien oder so. Ne?
Zum Beispiel.
Wir werden dann voll hypnotisiert und
das wäre ein Weg.
Für sie teleworken oder so.
Ja, ja, teleworken. Das intergalaktische Internet. Das
intellektuell auf das Klaffen, vor allem kulturimperialistisch, wenn man dann von
Jetzt können wir sich natürlich überlegen: Okay, wenn ich die Technologie habe, zu einem Stern zu reisen, Dann habe ich aber Technologien, ich meine, das andere Sonnensystem, das nie, die nächsten sind 4 Lichtjahre weg. Ja. Ja, ich meine, das ist unmöglich. Es
macht keinen Sinn, in eine Sonne zu reisen.
Na, Stern. Zu einem anderen Stern mit Planeten.
Ja,
wir haben ja genügend Planeten entdeckt und sehen genügend Planeten, wo Leben theoretisch möglich ist.
Das ist noch sehr jung, dass wir Planeten entdeckt haben, wir als Menschheit.
Ja.
Weil das ist die letzten Jahre. Wie ich Jugendlicher war, war noch die große Frage, haben andere Sonnensysteme überhaupt Planeten?
Ja, du, wir haben auch geglaubt, die Erde ist am Mittelpunkt und der Mensch. Ja, vergiss genau, es. Ja, es gibt Milliarden von Planeten, es gibt Millionen von bewohnten Planeten, die Lebewesen haben. Warum soll es nicht so sein? Ja? Ja, alles, was wir uns einbilden, ist nicht so. Wir sind nicht einzigartig. Ja? Wir sind dumm. Wir zerstören gerade den Planeten. Das ist nur Dummheit. Ja? Und da gibt es auch den schlechten Witz, wo ein Planet den anderen trifft und sagt, du, ich habe ein Problem. Sagt er, was? Nee, Menschl. Sagt der andere Planet,
ihr
Homo sapiens, ihr Menschl. Sagt der andere, es geht vorüber, genau. Ja. Wo wir dann sind wir gerade dabei, uns auszurotten. Ne? Durch Laptop-Konsum, die man eh nicht kriegt. Ne? Und meine Theorie ist jetzt, wenn ich die Technologie habe, von A nach B zu reisen in einer menschlichen Zeitspanne, wobei A nach B mindestens 4 Lichtjahre ist, sagen wir so, in einem Jahr zu reisen, dann müsste ich Technologien im Griff haben und Energiemengen und Macht, um die Erde ja sofort zu pulverisieren. Ja?
Wenn ich wollte.
Wenn ich die Technologie hätte.
Ja.
Das heißt aber, diese Rassen müssen so weit fortgeschritten sein, dass sie das nicht wollen, weil sonst wären sie nämlich eliminiert. Siehe Atomversuche der Erde, ja? Atombomben, Wasserstoffbomben.
Ja, die könnten ja auch einfach eine andere Psychologie haben
als wir. Naja, ich meine, wenn sie nicht so kriegerisch sind wie wir und intelligenter sind wie wir, nämlich was auch das Zusammenleben betrifft, dann könnte man vielleicht von A nach B reisen und dann hätten sie aber meiner Meinung nach schon das Verständnis, dass man andere Planeten nicht erobert, um persönliche Güter anzuhäufen oder Macht zu erringen.
Sie können sie auch einfach aus Gaudi machen, so wie wir Zugtiere halten, ne?
Na schon, aber aus Gaudi möchte ich auch stärker sein wie du. Siehe Putin, ja? Der möchte gerade wieder mal die Welt erobern. Und wenn er die Mittel hätte, technologische Mittel wie die Sternenfahrer.
Ich glaube, ich muss schalten.
Dann hätte man schon längst eliminiert. Weil es ziemlich simpel wäre, sich zu eliminieren.
Ja.
Wenn man diese Technologien hat. Ja? Verstehst du, was ich meine? Wenn dann ist es nicht so simpel, sich in 2 Sekunden zu eliminieren, dann müsste man nämlich willentlich alle Atombomben der Welt zünden oder ziemlich viele davon.
Wenn du jetzt ein warmes Essen isst, ja, das setzt ja voraus, dass deine Vorfahren den Umgang mit Feuer gelernt haben.
Mhm.
Und sobald sie das gelernt haben, haben sie auch ziemlich schnell drauf, sie können sich da in kurzer Zeit selbst verbrennen. Haben es aber anscheinend nicht dann, weil du stammst von mir ab. Ne? Also ich denke, es gibt Hoffnung.
Natürlich gibt es gibt Hoffnung, solange wir leben und solange unsere Nachkommen leben. Aber momentan geht es in die Richtung, dass wir die Welt gegen die Wand fahren, nicht jetzt, aber in 10 Jahren, in 50 Jahren, in 100 Jahren. Ja.
Okay. Du versuchst die Flugmodus-Taste?
Ja, warte dann, ja.
Und ich schließe da dann den Podcast ab. Mhm. Der Harald seine Privattelefongespräche während der Podcast führt. Und ja, Sie hören jetzt noch im Anschluss den Klaus reporten direkt vom Chaos Computer Kongress in Hamburg. Ich wünsche ein schönes neues Jahr. Danke, Harald. Und wir hören uns in einer Woche wieder.
So, hallo Biertaucher. Hier ist Klaus vom 31C3. Heute 2. Tag und ich versuche mal das nachzuholen, was ich gestern eigentlich machen hätte sollen, aber irgendwie, ja. Einfach mal eine kurze Beschreibung für die Leute, die noch nie hier waren. Das CCH, also das Kongresscenter Hamburg, ist ziemlich große Location. Nach dem Eingang und Kasse kommt man erstmal rein in einen relativ großen Raum. Da führt erst einmal ein schön futuristisch beleuchteter Gang durch. Der stand letztes Jahr draußen in der Lounge. war der auch als Time Machine oder als Raumschiff bekannt. Links davon ist dann mal die normale Info und wenn man und links und rechts von diesem Tunnel sind dann schon mal die ersten Shared Tables für alle möglichen Leute, die gerade mal einen Strom brauchen oder sonst irgendwas zu erledigen haben. Gerade durch kommt man dann zu diesen ganzen ja, teilweise Ausstellern und ja, teilweise Hackerspaces, ist unten dann nochmal die erste Location. Weiter im ersten Stock findet sich dann einiges Organisatorisches, also sowas wie GSM-Zentrale und so weiter. Hier gibt es ja ein eigenes GSM-Netz. Der Heaven, also die Zentrale für die sogenannten Engel, die Volunteers, wenn man so will. Weiter geht es dann zum ersten großen Hörsaal. Die Hörsäle hier sind bis zu 3.500 Leute, also doch schon etwas größer, wie man es in Wien so unbedingt gewohnt ist. Tja, und das nur mal so als ganz kurze Einführung. Im ersten Stock sind dann auch noch einige Räume für Workshops. Da steht auch noch einiges zur Verfügung. Dann schauen wir uns mal das heutige Programm an. Ich denke, ich werde anfangen mit Why is GPG damn near unusable? Später kommt dann noch ein Vortrag von Erich Möchel. Ich weiß jetzt allerdings noch nicht, ob ich mir den anschaue, da ich den ja seit der DMP14 schon kenne. Ja, schauen wir mal, wo liegen denn heute die Highlights. Alles in allem ist es im Moment noch sehr ruhig, weil hier geht es vor 11 eigentlich gar nicht los. Vor Windows 8 wird gewarnt. Nun, das ist eigentlich nicht neu. Hackerethik. Was haben wir noch? Internet of Toilets. Nun ja. Mal schauen, vielleicht, wenn mir sonst gerade nichts Besseres einfällt, um die Zeit. Aber Toiletten zu hacken. Nun ja. Wer es denn haben will. Hard Drive Punch hätten wir noch. Wieder ein paar Sachen zur Netzneutralität. Ja, so viel eigentlich mal zum Frühstück und werden wir sehen, was dann am Abend dabei rauskommt. Bis dann. C3, Tag 1. Ja, Eröffnungsveranstaltung war von Erdgeist mal wieder gemacht. Im Prinzip ging es darum, dass für uns jetzt eigentlich durch die Aufdeckung von Snowden eine neue Zeit heranbricht, wo man mal anfängt, sich kräftig gegen Geheimdienste zu wehren. Machen wir schon seit einer Zeit und verleitet eigentlich schon fast eher zu Optimismus, weil sich jetzt die einfach mal warm anziehen müssen und es für Geheimdienste auch in Zukunft nicht mehr so leicht sein wird. Damit sind wir dann eigentlich auch schon bei den Hauptthemen von diesem Tag, und zwar GSM-Kryptographie, also SS7 oder wie das heißt. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es leider nicht geschafft zum Casten 0, weil der Saal mal wieder voll war. Also selbst Säle mit 3.500 Leute sind hier nicht unbedingt ausreichend. Weiters haben wir noch gehabt Ecliptic Curves waren wieder mal Thema. Diesmal sehr ausführlich, relativ weit in die Mathematik reingegangen und das zu sehr später Stunde. Also Da will ich jetzt nicht weiter drauf eingehen. Das war auch für mich dann etwas spät. Es ist dann vielleicht besser, sich das einfach auf YouTube anzuschauen. Die ganzen Vorträge sind sowieso alle auf YouTube zu kriegen. Einfach nach 31C3 suchen. Und was haben wir hier noch in die Highlights? Ja genau, SS7. Mobile Self-Defense. Und dann ein absolutes Highlight wieder mal von Starbuck. Der Vortrag zum Thema biometrische Authentifizierungsverfahren. Kurz und gut kann man zusammenfassen sagend, es sind eigentlich alle Verfahren kaputt. Sei es Fingerabdrücke, ich meine, das ist ja ausreichend bekannt und nicht erst seit dem iPhone 6. Genauso wie man anhand von Fotos Iris-Scanner überlisten kann und ähnliches. Das Einzige, wo es noch technisch gröbere Probleme gibt, das sind Venenscanner, da ist einfach der technische Aufwand noch relativ hoch, ist aber trotzdem machbar. Mit Infrarotaufnahme kommt man da relativ weit. Ja, und wie gesagt, also im Endeffekt schlicht und einfach alles kaputt. Dann freuen wir uns mal auf den nächsten Tag und schauen, was bei rauskommt. So, hallo mal wieder. Heute ist der dritte Tag vom 31C3 und ich will hier nur ein kurzes Review über den gestrigen Tag machen, nachdem ich es gestern Abend nicht mehr geschafft habe. So, dann schauen wir mal, was haben wir denn gehabt? Zum ersten mal der Vortrag über GPT als unusable. Im Prinzip geht's in diesem Vortrag um die Schnittstellen. Also nicht um den technischen Hintergrund von GPT, sondern einfach, dass die Schnittstellen für einen Otto-Normalverbraucher nicht wirklich benutzbar sind und das eigentlich seit langer, langer Zeit und irgendwie passiert dann nicht richtig was. Dann haben wir noch gehabt Tell No One, wo es um die NSA geht, beziehungsweise um die Verknüpfung der NSA mit der Telekommunikation im Laufe der letzten 80, 100 Jahre in der US-Geschichte. Auch mal ganz interessant, sich das näher anzuschauen. Als nächstes war dann noch GIFs, der Tod eines Mediums. Ja, der Vortrag war zwar irgendwie ganz interessant, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin mir da irgendwie trotzdem leicht deplatziert vorgekommen. Schlicht und einfach, ich habe ständig die Bilder von den Webseiten der 80er und 90er Jahre vor mir gesehen, wo alles blitzt und blinkt. Und ja, also ich denke, GIF insgesamt abschaffen wäre da vielleicht eher die richtige Lösung. Als nächstes haben wir dann noch Krypto für die Zukunft. Das war auch ein recht interessanter Vortrag. Und zwar zum Thema, was machen wir jetzt eigentlich, wenn irgendwann so in 10, 15 Jahren die Quantencomputer kommen. Bis dahin sollen die wohl etwa soweit sein. Und was müssen wir da an Verschlüsselung machen, damit das halbwegs sicher bleibt? Weiter im Text. Übrigens ein sehr guter Vortragender, vor dem war dann anschließend auch noch vor Windows 8 wird gewarnt. Den Vortrag habe ich allerdings nicht geschafft. Ich bin dann anschließend in Internet of Toilets und ich habe mir eigentlich davon versprochen, dass der Titel nur sehr unglücklich gewählt wäre. Das hat sich so nicht bestätigt. Also man muss sagen, das war dann eher für mich dürftig. Geht darum, um Besetzterkennung von Toilettenanlagen in größeren Gebäuden und so weiter. Das alles irgendwie zentral anzuzeigen, beziehungsweise zentral zu steuern, festzustellen, wann Klorollen aus sind und so weiter. Wer denn irgendwie ein Faible für sowas hat, für den ist es gerade richtig. Ansonsten, Dann haben wir mal wieder einen Geheimnisverräter auf der Liste quasi. Und zwar einen Ex-Agenten, der früher am Teufelsberg gearbeitet hat in Berlin. Also auch Überwachungszentrum. Und der halt mal wieder was zum Besten gegeben hat. Ich sag mal ganz ehrlich, irgendwie fand ich das ziemlich durchmischt. Weil einfach, ja, das kommt alles so gekünstelt als Witz rüber, aber die Thematik finde ich nur einfach mal gar nicht witzig. Da helfen auch die aufgezwungenen Lacher nicht so richtig. Aber es ist mal ganz interessant zu sehen, wie da von Seiten der Agenten das intern gehandhabt wurde. Ist das eine oder andere schöne Foto dabei? Sollte man vielleicht irgendwann, wenn man mal die Ruhe dazu hat, sich den Vortrag anschauen. Und mein persönliches Highlight für gestern, das war keinem Scan, den du nicht selbst gefälscht hast. Ein ganz wunderbarer Vortrag. Moment, wo finde ich gerade die Seite? Ja, gut, klassischer Vorführeffekt. Im Prinzip geht es darum, dass vor einiger Zeit bekannt wurde, dass Xerox-Kopierstationen im Scan automatische Zahlendreher drin haben, aufgrund Kompressionsverfahren. Ein hochinteressanter Vortrag, wirklich sehr, sehr gut gemacht, von David Kriesel. Und man kann diesen Vortrag auch auf jeden Fall auch dafür hernehmen, um mal zu sehen, wie geht man mit Weltkonzernen um, wenn es ein echtes Problem gibt. Wie setzt man sich da durch? Also auf jeden Fall sehenswert. Ich habe gestern noch was gesagt von Erich Möchel. Das war ein Irrtum, der ist erst heute am dritten Tag. Ja, mal schauen, was sich heute so tut. Und ich melde mich dann wahrscheinlich morgen früh wieder. Weil heute Abend werde ich es wahrscheinlich auch nicht mehr schaffen. Soweit. So, hallo Biertaucher. Hier mal wieder Klaus vom 31C3. Heute vierter Tag. Kurzes Review über gestern. Wie schon mehrfach angekündigt, ziemlich interessanter Vortrag vom Erich Möckel über die Spionagepunkte in Wien bzw. Königswarte. Ja, das nächste auf dem Plan war dann der Jahresrückblick, der war allerdings überraschenderweise komplett voll. Der Vortrag zum Freihandelsabkommen ist dann doch sehr zu empfehlen, was da rechtlich dahinter steckt. Also wer sich mit der Thematik ein bisschen beschäftigt, dem ist das auf jeden Fall ans Herz zu legen. Ansonsten war das gestern eigentlich insgesamt ein recht ruhiger Tag, auch aufgrund der Tatsache, dass es Wiki mal wieder ausgefallen ist und ja, ziemliches Chaos war. Was haben wir noch? Gut, der Vortrag über Living Drones zum Beispiel, na gut, das war wieder einer unter dem Motto, naja, hätten jetzt nicht unbedingt gebraucht. Vortrag zu Perl Exploits, nun ist dann doch eher was für die Spezialisten. Ja, hab's dann eigentlich gestern früh relativ früh beendet. Heute dann dafür umso später angefangen. Und werden wir mal sehen, was heute so läuft. Ich muss ganz ehrlich sagen, die ersten Vorträge waren nicht unbedingt was für mich dabei. Bin dann lieber in der Stadt unterwegs gewesen. Ansonsten, ja, mal schauen, was da noch nachher rauskommt im Schlussevent und so weiter. Also Zahlen, Daten, Fakten. Aber das machen wir dann nächsten Montag in bekannter Umgebung. Weil unterwegs das zum Absetzen wird wieder nichts aufgrund der tollen Telekom. Also das kann nur schief gehen. In diesem Sinne, bis Montag.